Ja, vielen Dank, dass ich zu euch kommen durfte. Es ist ganz spannend, einige doch bekannte Gesichter wiederzusehen. Ich habe 2003, 2004 im christlichen Zentrum Hunsrück meine Zeit verbracht, habe hier ein Jahr gelebt, bevor mich dann der Weg über Amerika nach Madagaskar geführt hat. Durch Siegfried und Elva habe ich all die Jahre den Kontakt behalten und ich bin echt froh, dass ich heute hier wieder herkommen darf. Und auch Winston und Meini kenne ich aus dieser Zeit und freue mich, euch wiederzusehen. Genauso wie Winston gerade gefragt hat, wie wäre es in Madagaskar, könnt ihr euch sicher gar nicht vorstellen, was ein Sonntagmorgen in meinem Leben in Madagaskar bedeuten würde. Wir würden natürlich auch im Gottesdienst gehen. Wie ich gerade gesagt habe, ist eher Winter, was natürlich nicht heißt, dass es richtig kalt ist, aber schon etwas frischer, vor allem in den Gebäuden. Gottesdienst würde bedeuten, dass es wahnsinnig laut ist. Auch das kennst du wahrscheinlich aus Suriname. Und ich wäre umgeben von Menschen aus allen Nationen. Also wir haben eine Gemeinde, wo viele Missionare hingehen aus Europa, Franzosen, Holländer, Schweizer, aber auch Südafrikaner, Amerikaner, Kanadier. Es ist eine schöne, bunte Mischung. Und natürlich, die Madagassen runden das Ganze ab. Madagassen aus allen Schichten, Leute, die deutlich reicher sind als wir als Missionare, die so ein bisschen auf uns runterschauen. Leute, die ihr Leben gut leben können und auch Leute, die morgens nicht wissen, woher sie saubere Kleider nehmen sollen oder was sie frühstücken sollen. Und wahrscheinlich, bis ich überhaupt erstmal zum Gottesdienst käme, gäbe es auch schon die ein oder andere Herausforderung. Einer klopft am Tor, Kind hat eine Kopfplatzwunde, ein Baby möchte schnell geboren werden, das Auto kaputt, der Hund krank. All diese Dinge bestimmen so meinen Alltag. Man kann nichts planen und das ist so richtig undeutsch. Das ist ganz, ganz anders. Und das hat mich schon einiges gekostet über die letzten fast 10 Jahre, mich dazu anzupassen. Ich habe viele Missionare kommen und gehen sehen. Wir haben politische Krisen hinter uns gebracht. Und wenn ich mich frage, wenn ihr euch fragt, warum bin ich da und warum bin ich immer noch da, dann komme ich eben zu meinem Lieblingsvers in Philipper 2. Da steht, denn Gott ist, der in euch beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das hört sich so schnell an, Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen, stimmt auch komplett, aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir auch einen Blick drauf werfen, was der Weg zwischen dem Wollen und dem Vollbringen denn tatsächlich ist, denn es ist nicht nur ein Wollen und Schnippen Vollbringen, sondern egal, ob ihr die Gemeinde hier gegründet habt oder ob ich nach Madagaskar gegangen bin oder ob ein Josef einen Traum hatte und später sein ganzes Volk befreit hat, es ist ein ganzer Weg zwischen dem Wollen und dem Vollbringen. Vor 22, 23 Jahren hätte kein Mensch jemals gedacht, der mich kannte, dass es mich nach Madagaskar verschlägt, dass ich heute vor einer Gemeinde stehe und von dem erzählt, was Gott dort tut. Und um das Ganze vielleicht noch ein bisschen deutlicher zu machen, möchte ich euch erst einladen, mit mir auf das zu schauen, was in Madagaskar läuft, was meine Arbeit und mein Leben ist, mein Alltag. Und dann würde ich nochmal zurückkommen auf mein Lieblingsvers, dass Gott das Wollen und das Vollbringen schenkt. So, Madagaskar, vielleicht der ein oder andere kennt es schon, zumindest aus dem Kino. Madagaskar ist eine der größten Inseln dieser Erde und ist von der Fläche 165% das, was Deutschland ist. Ich erzähle euch das deswegen, weil es erklärt, warum wir unsere Arbeit genauso tun, wie wir sie tun. Wir haben unsere Arbeit Mobile Hilfe Madagaskar genannt. Mobil deswegen, weil die Insel so wahnsinnig groß ist mit einer ganz schlechten Infrastruktur und es gibt quasi nichts, außer man bringt es überall hin. In Deutschland hier haben wir 650.000 Kilometer Straßen. In Madagaskar gibt es ganze 50.000. Also es ist schon ein ganz kleiner Prozentsatz und davon sind wiederum nur 10% asphaltiert. Und ihr habt gesehen, das waren unsere besten Straßen, die ich euch gerade gezeigt habe. Und hier seht ihr den Zustand der großen Straßen in der Regenzeit. Das heißt, viele Dörfer, die wir in der Trockenzeit erreichen können, können wir in der Regenzeit auf dem Landweg gar nicht erreichen oder dann nicht mehr mit unseren großen Einsatzfahrzeugen, sondern mit kleineren. Und selbst die, wie man unten rechts sieht, bleiben dann stecken und wir stehen echt vor großen Herausforderungen. Die Hauptstadt heißt Antananarivo, Stadt der 1000 Hügel. Dort leben circa 2,5 Millionen Menschen und das ist eigentlich auch so das einzige Merkmal einer Hauptstadt, das Antananarivo aufweist. Es gibt kein Museum, es gibt kein Theater, es gibt nichts, was Kultur heißt. Es gibt ganze 3 Supermarktketten und außerhalb dieser Supermarktketten findet das ganze Leben auf der Straße statt. Die Straße ist tagsüber komplett verstopft mit ganz alten Autos, mit viel Stau und natürlich auch mit den ganzen Menschen, die ihr Leben auf der Straße leben. Bei Sonnenaufgang morgens geht's raus und bei Sonnenuntergang abends geht's wieder rein. Unser Alltag ist ganz praktisch so wie der von allen Madagassen. Alles, was dort wächst und angebaut und geerntet wird, kaufen wir am Straßenrand, an Märkten. Und nur ganz wenige Sachen aus dem Ausland kaufen wir dann in diesen Supermärkten ein. Unten rechts, dieser grüne Berg, ist das madagassische Nationalgericht. Die Madagassen essen dreimal am Tag Reis, sofern sie es sich leisten können. Ein halbes Kilo pro Person pro Tag. Und dann gibt es ganz, ganz wenig Beilage dazu. 3-4 Bröckchen Fleisch pro Person und oft irgendwelche Blätter. Die Blätter von verschiedenen Bäumen und das Nationalgericht sind die gemahlenen Blätter von der Maniokpflanze. Ein kurzer Überblick über die Madagassen, wer sie sind. Mehr als die Hälfte der Madagassen sind unter 15 Jahre alt. Und eigentlich ist das eine recht erschütternde Aussage. Aber andererseits ist das auch was ganz, ganz Positives. Denn man sagt, dass Menschen bis zu ihrem 15. Lebensjahr die Weichen stellen für ihr Leben. Das heißt, wir haben eine ganz breite Masse an Kindern, an Jugendlichen, mit denen wir arbeiten können und wo wir wirklich schauen können, dass sie ihr Leben noch sinnvoll in sinnvolle Richtungen lenken und leiten. Die Lebenserwartung in Madagaskar und das Durchschnittsalter in Deutschland sind annähernd gleich. Und das Ganze hat natürlich Gründe. Es liegt A an der schlechten Ernährung, an mangelnder Bildung und natürlich auch an ganz, ganz katastrophalen Zuständen in der Medizin und Hygiene. Ich zeige euch ein paar Bilder, die wir jeden Tag, jede Woche auf der Straße treffen. Das ist nichts, wonach wir suchen müssen. Du kannst jetzt einfach ein bisschen weiterklicken, so langsam. Genau, Sachen, die man in Deutschland im Lehrbuch vielleicht mal gesehen hat, aber sicher nie live erlebt hat. Das sind Schicksale, die wir tagtäglich sehen, mit denen wir konfrontiert sind und wo einfach der Ansatzpunkt für unsere Arbeit ist, die wir aufgebaut haben. Zahnerkrankungen sind ein ganz großes Thema. Wir sehen selbst in der Hauptstadt regelmäßig Leute, die Löcher in die Wange gefault haben, weil die Zähne so lange unbehandelt so schlecht waren, dass es eine wirkliche Katastrophe geworden ist. Das ist die Grundlage dessen, was mich bewegt hat, die Arbeit, die wir jetzt gleich noch sehen, aufzubauen. Denn all das, was wir keinem dieser Menschen getan haben, haben wir auch Jesus nicht getan. Das ist so eine ganz praktische Anwendung von dem, was wir in Gottes Wort lesen können. Und über die letzten fast 6 Jahre ist die Arbeit entstanden mit verschiedenen Ansatzpunkten, um der medizinischen Not der Menschen zu begegnen, aber natürlich auch, um ihnen die Liebe Jesu näher zu bringen. Hier sehen wir eine kurze Übersicht über die verschiedenen Projekte und Arbeiten, die wir aufgebaut haben. Und ich zeige euch jetzt zu jedem Einzelnen noch ein paar Bilder dazu. Hier das weiße Gebäude, das wir sehen, das ist unsere Krankenstation und dort sind auch unsere Büros. Das heißt, seit letztem Jahr dient das komplett als Basis für unsere Arbeit. Früher war Büro und Krankenstation getrennt und seit wir das zusammengebracht haben, ist unsere Arbeit auch noch extrem explodiert, weil natürlich zwischen uns im Team alles viel, viel besser funktioniert. Das Ganze ist in einem kleinen Dorf, das solche Zugangswege hat. Wir sind 15 Kilometer außerhalb der Hauptstadt und von der Hauptstraße trennen uns 3,5 Kilometer. Die 3,5 Kilometer können wir zu guten Zeiten in 10 bis 15 Minuten zurücklegen, in schlechten Zeiten unter Umständen gar nicht oder wir brauchen halt eine halbe Stunde bis Stunde, je nachdem wie katastrophal es gerade ist. Wir sehen den internationalen Flughafen, haben aber keine staatliche Strom- und Wasserversorgung. Das heißt, wir haben morgens und abends einen Generator und Brunnen, Wasser, haben einen eigenen Brunnen und Solarpumpen, die das Ganze pumpen. Ich wohne in diesem Dorf mit meinen beiden Kindern. Meine Tochter ist dabei, die flitzt rum. Mein Sohn hat es vorgezogen, bei Oma und Opa noch einen Tag Pause zu machen, weil wir am Dienstag schon wieder genau dorthin zurückgehen. Unsere Krankenstation sehen wir hier, wird von madagassischen Ärzten, Zahnärzten und Hebammen betreut und natürlich von mir mit meinem medizinischen Input, das ich aus Deutschland mitbringe. Wir haben nur vormittags geöffnet, weil unser Einzugsgebiet so klein ist, dass es keinen Sinn machen würde, den ganzen Tag offen zu haben. Das gleiche medizinische Team geht dann aber nachts mit dem Hebammenmobil in die Hauptstadt. Die Arbeit ist so entstanden, dass ich bei der Adoption von meinem großen Sohn gehört habe, dass regelmäßig Neugeborene im Müll entsorgt werden, und zwar lebend, weil natürlich die Not riesig ist und scheinbar es keine bessere Lösung gab. Und damals hat Gott mein Herz wirklich total berührt und ich konnte nicht als Hebamme und Mutter wissen, es werden Kinder im Müll entsorgt und ich lebe einfach mein Leben weiter, als wäre nichts gewesen. Und so haben wir 2009 im Herbst angefangen, mit dem Hebammenmobil nachts in die Stadt zu fahren. Deswegen nachts, weil ich gezeigt habe, tagsüber sind die Straßen voll und 80% der Bevölkerung leben von weniger als einem Euro am Tag. Das heißt, die Menschen sind quasi alle arm und wir könnten einfach die Arbeit gar nicht leisten. Und nachts gehen wir dann hin, wenn die meisten Menschen weg sind. Da wir so nah am Äquator sind, fängt die nachts um 6 Uhr an, plus minus ein bisschen zwischen Sommer und Winter. Und wir sind um 7 Uhr dort und in der Regel gibt es nur noch Verkehr stadtauswärts und die Obdachlosen fangen an, sich ihre Plätze zu suchen. Sie wissen, wann wir wohin kommen. Wir haben 3 feste Standorte und wenn wir ankommen um 7 rum, warten meistens schon zwischen 20, 30, 40 Frauen mit Kindern auf uns und wir bleiben einfach so lange, bis alle versorgt sind. Es kommen auch ein paar wenige Männer zu uns und das ist okay. Wir haben nämlich ganz schnell gemerkt, dass es der Ansatzpunkt war zwar die Hebammenarbeit, weil Neugeborene im Müll gefunden wurden, aber der Gesundheitszustand ist so schlecht, dass es auch keinen Sinn macht, nur eine gute Hebammenarbeit zu machen und nicht zu schauen, dass die Menschen gesund sind. Deswegen ist es eine rollende Allgemeinarztpraxis. Unsere Hebammen sind dabei und wir versorgen seit fast 6 Jahren die Menschen in der Stadt. Seit diesem Jahr haben wir eine madagassische ehrenamtliche Mitarbeiterin, die ihr Au-pair und FSJ in Deutschland gemacht hat und dann den dringenden Wunsch hatte, irgendwie den Menschen auch zu helfen. Und sie hat sich angeboten und eins meiner Sachen, die mich schon lange bewegt haben, war, dass die Kinder, die auf der Straße leben, keine Chance haben, in die Schule zu gehen. Aus 2 Gründen. Es gibt zwar eine Schulpflicht und die Schulen sind kostenlos, aber die Hefte und Stifte müssen gekauft werden und das schaffen die Eltern nicht, die auf der Straße leben. Und zweitens, noch viel dramatischer, wenn ein Kind keine Geburtsurkunde hat, darf es nie in die Schule gehen, weil dieser Mensch nicht existiert. Man hat festgestellt bei den Wahlen, dass ca. 30% der Madagassen gar nicht wahlberechtigt sind, weil sie nicht existieren. Sie haben nie eine Geburtsurkunde bekommen, sie haben keinen Personalausweis und damit existieren sie nicht. Ein Ansatzpunkt für uns ist natürlich, dass wir mit den schwangeren Frauen ganz klar reden, dass sie Geburtsurkunden machen und das auch kontrollieren und ihnen dabei helfen, dass zumindest theoretisch die Möglichkeit besteht, dass die Kinder später mal in die Schule können und auch dann halt eine Perspektive für ihr Leben haben. Und die, die es halt leider noch nicht haben, denen versuchen wir jetzt so zu helfen, dass sie zumindest mal lesen und schreiben und die Grundzüge im Rechnen lernen. Domina kommt dann mit und die Kinder sind schon völlig fasziniert, alleine von dem ganz weißen Papier. Das haben die ja so selber nie gesehen, nie ein ordentliches Stück Papier in der Hand gehabt. Und es ist auch nicht mehr ordentlich, wenn die Kinder mit fertig sind, weil sie haben keine Möglichkeit, sich zu waschen und sind einfach durch die Reihe total dreckig. Hier sehen wir die kleine Letizia. Das ist eins der Kinder, die mein Herz noch tiefer berührt haben als all die anderen schon. Ihr Vater ist Alkoholiker, die Mutter leicht behindert und mit ihren 5 Jahren hatte sie schon 3 ganz schlimme Verbrennungen und kommt dann nachts alleine zum Hebammenmobil, um ihre Wunden versorgen zu lassen, weil die Eltern halt einfach das auch nicht auf die Reihe bringen würden, sie zu uns zu bringen. Und wenn man sich vorstellt, dass ein 5-Jähriges mit schweren Wunden alleine dasteht, da wird es einem manchmal ganz anders und ich bin echt froh und dankbar, dass wir zu den Menschen gehen können und ihnen so ganz praktisch dienen dürfen. Die Not in Madagaskar beschränkt sich leider nicht nur auf die Hauptstadt, sondern ist flächendeckend auf der ganzen Insel zu sehen. Ich sage immer, der Unterschied zwischen der Hauptstadt und Deutschland ist genauso groß wie zwischen der Hauptstadt und dem Busch nochmal. Sobald man 15, 20 Kilometer raus ist, gibt es nichts mehr. Weder Geschäfte noch Strom noch Wasser, keine medizinische Versorgung. Und wir haben angefangen, auch in verschiedene Buschdörfer zu fahren, meistens im Umkreis von bis zu 100, 150 Kilometern. Und dort arbeiten wir mit anderen Organisationen zusammen. Hier auf diesem Bild, das ist am See Montassou. Google sagt, man braucht 1:20. Wir sind froh, wenn wir es in 3 bis 4 Stunden schaffen in der Trockenzeit. Und in der Regenzeit kommen wir dort mit dem großen Hebammenmobil gar nicht hin. Dann packen wir um auf Allradfahrzeuge und nutzen dann die Missionsstation dort, die von Engländern betrieben wird. Die Menschen müssten 30 Kilometer laufen bis in die nächste Stadt zu einem Arzt, der dann eventuell auch nicht da ist. Ich habe gerade die Woche eine Statistik gelesen, dass in Madagaskar 30% der Menschen nicht zum Arzt gehen, weil sie denken, dass keiner da ist. Und die nächsten 30%, weil sie denken, dass es keinen Sinn hätte, weil es dann anschließend keine Medikamente gäbe. Und das widerspiegelt schon die grausamen Zustände, die wir dort haben. Seit 2 Jahren haben wir angefangen, ganz deutlich mit anderen Organisationen zu arbeiten, die sich mit Kindern beschäftigen, weil wir einfach sehen, wir müssen natürlich jetzt den Erwachsenen auch helfen, machen wir auch total gerne. Aber um langfristig in Madagaskar was zu verändern, müssen wir einfach mit den Kindern arbeiten, dass sie schon damit aufwachsen, dass man zum Arzt geht, mal zur Routine oder wenn man krank ist, dass man Medikamente nimmt und sich anschließend wieder besser fühlt. Wir arbeiten mit Schulen, mit Kinderheimen zusammen und hier die Bilder sind von einem anderen deutschen Projekt, die ein Schülerwohnheim haben. Da dürfen Schüler hinkommen zum Übernachten, die nicht den täglichen Schulweg zurücklegen können, weil die Eltern zu weit weg wohnen aus der Stadt. Und wir haben ein ganz tolles Feedback gekriegt. Wir haben die Schüler ein Jahr lang begleitet und die meisten Schüler haben ein deutlich besseres Zeugnis. Einfach nur, weil wir sie entwurmt haben, weil wir ihre Atemwegserkrankungen bekämpft haben und zum Schluss hatten wir sogar noch unseren Zahnarzt dabei. Und das war einfach ein total gutes Feedback und auch eine Bestätigung, weiterzumachen. Außer unserem Hebammenmobil haben wir noch das Zahnarztmobil. Das stand jetzt eine ganze Zeit lang fest an unserer Krankenstation. Wir haben die Menschen dort aus der Umgebung behandelt. Das war nicht ganz freiwillig, aber der Zahnarztverband hat uns die Arbeit vom Mobil verweigert, weil sie dachten, wir nehmen ihnen Arbeit weg. Das war ein recht langer Kampf, den wir da gekämpft haben für die Menschen, die wirklich den Zahnarzt brauchen. Und jetzt seit Juni darf das Mobil jede Woche einen Monat in den Busch fahren und fährt in die Dörfer, die wir auch sonst mit dem Hebammenmobil begleiten. Und wir werden das jetzt so machen, dass jedes Dorf 2-3 Mal im Jahr versorgt wird. Vielleicht lächelt ihr so ein bisschen, wenn wir sagen, wir gehen 2-3 Mal im Jahr hin oder einmal im Monat. Aber die Menschen sind gewohnt, gar nichts zu haben. Und sie laufen wirklich ganz, ganz weit und sind extrem dankbar, dass wir kommen, weil es ist viel, viel mehr, als sie jemals zuvor hatten. Und es macht keinen Sinn, in diesen ganz kleinen Dörfern überall feste Stationen einzurichten. Dann ist das Personal gelangweilt, für uns entstehen Wahnsinnskosten und es ist einfach total uneffektiv. Und so, natürlich, der eine oder andere leidet schon, bis wir nach einem Monat wiederkommen. Aber wir kommen und sie wissen, sie kommen und die zwischendrin ganz doll krank sind, die werden halt dann hoffentlich doch irgendwo hingebracht. Genau, hier sehen wir das Bild, wo unsere beiden Mobile das erste Mal zusammen im Einsatz waren, zumindest offiziell. Und das hat uns wirklich richtig gefreut. Und wir haben auch gesehen, dass draußen die Menschen in den Regionen die Notwendigkeit sehen und auch unterstützen. Und das Ministerium hat jetzt gar nicht mehr eine große Wahl, als uns arbeiten zu lassen. Auf der rechten Seite sehen wir typisch madagassische Rettungswägen. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass es ein ganz großer Segen ist, dass wir, wie ihr links seht, unseren komplett deutschen Rettungswagen haben. Es ist der allereinzigste in ganz Madagaskar, der als Rettungswagen komplett eingerichtet ist. In der Hauptstadt gibt es schon einige, manche sind sogar aus Deutschland, aber es ist ein leeres Auto mit einem Holzbrett hinten drin. Es ist kein medizinisches Personal dabei, keine Medikamente und unser Rettungswagen ist komplett ausgestattet, wie in Deutschland Rettungswagen auszusehen haben. Wir benutzen ihn für unsere Patienten, wenn wir an der Krankenstation eine Situation haben oder wenn ich zu Hausgeburten gehe, wenn wir irgendwo hingerufen werden. Und wir arbeiten aber auch mit anderen Missionsorganisationen zusammen. Die Hele-Mission und die MAF und HoverAid arbeiten ganz viel im Busch draußen und ab und an fragen sie uns an, dass wir mit Personal und Equipment mit in den Busch gehen, Patienten dort schon stabilisieren und abholen. Oder aber sie rufen an, wir sind auf dem Rückflug, haben dies und jenes dabei, könnt ihr den Patient übernehmen, was wir natürlich ganz gerne machen. Spannend dabei ist, dass wir nicht einfach nur den Patienten ins Auto legen und ins Krankenhaus fahren, denn das funktioniert so in Madagaskar nicht. Man kommt ins Krankenhaus und es ist keiner da oder keinen, den es interessiert, es bewegt keinen und muss den Patienten helfen, alles zu organisieren. Das heißt, für uns geht eine ganz große Aufgabe los, wenn wir wissen, der Frau wurde der Arm vom Krokodil abgebissen oder das Kind kann nicht geboren werden. Dann schauen wir, mit welchem Arzt könnten wir zusammenarbeiten, haben dann natürlich schon eine Liste und gucken, ob wir den erreichen, wo der denn gerne arbeiten möchte und was wir mitbringen sollen. Und von daher ist es nicht nur einfach ein Transportmittel, sondern ein Ansatzpunkt dafür zu sorgen, dass Menschen wirklich gut medizinisch versorgt werden. Ein Projekt, das wir jetzt ab nächster Woche, wenn ich zurück bin, ganz, ganz aktiv anfangen zu betreiben. Wir haben seit 2012 unser Ultraleichtflugzeug in Madagaskar und hatten auch da mit der Zulassung ganz massive Probleme. Ultraleichtflugzeuge dürfen auf dieser ganzen Welt von den Piloten selber gewartet werden. Nicht in Madagaskar, weil die Madagassen haben dann gedacht, merkt ja keiner, wenn wir es nicht machen. Dann sind relativ viele vom Himmel gefallen. Und so haben die Madagassen gesagt, okay, die Wartung muss in einen luftfahrttechnischen Betrieb. Und dafür braucht man Unterlagen, die es für so ein Flugzeug gar nicht gibt, weil es dafür ja nicht vorgesehen ist. Deswegen war das ein etwas längerer Prozess, bis wir das jetzt in Angriff nehmen konnten. Wir haben ab nächster Woche, also ich fliege am Dienstag langsam zurück nach Madagaskar, genau eine Woche später kommt die Familie Kesser. Sie kommen aus der Gemeinde Offener Abend in Stuttgart, sind beide Lehrer, haben zwei kleine Mädchen, die jetzt gerade 2 Monate und 2 Jahre alt sind. Und sie haben ein Sabbatjahr gemacht und gesagt, sie kommen und nehmen dieses Flugzeug in Betrieb und starten diese ganze Geschichte. Und ich bin natürlich extrem dankbar dafür, dass sie kommen und sich der Sache annehmen. So ein kleiner Seitenvermerk, das Ehepaar Schwenk geht auch nächste Woche, kommt zu uns nach Madagaskar. Sie werden 1 bis 2 Jahre mit uns mitarbeiten und parallel dazu AVC Nehemia registrieren in Madagaskar, mit denen ich schon viele Jahre ganz eng zusammenarbeite. Unser Team wächst und das ist auch echt total gut, weil, wie es in der Bibel steht, die Ernte ist reif und der Arbeiter sind wenige. Und ich freue mich wirklich, dass wir jetzt noch 4 Leute zusätzlich bekommen. Seit diesem Jahr haben wir 2-mal im Jahr das große Vorrecht, ein deutsches Team zu begrüßen. Jetzt sind es 2 Teams von Interplast. Das sind ungläubige Ärzte, die einmal im Jahr halt jeder seinen Urlaub opfern und nach Madagaskar kommen und unter übelsten Bedingungen Menschen operieren. Anfangs dachte ich, wie Schönheitschirurgie brauchen wir nicht, aber ich habe dann ganz schnell gelernt, dass es sehr sinnvoll ist. Wir haben sehr viele Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, die einfach ständig krank sind, weil ihnen Nahrung in die Nase kommt, weil sie sich nicht gut ernähren können. Sind natürlich auch nicht die beliebtesten, weil es einfach auch nicht schön aussieht. Und das ist ganz, ganz genial, wenn wir die Menschen operieren, sie gehen rein, sehen furchtbar aus und 2 Stunden später, das Bild unten rechts sieht man, das ist 2 Stunden nach der Operation. Er kann eigentlich sein Glück noch kaum fassen, dass er aussieht wie alle anderen. Auf der linken Seite sehen wir einen Jungen, der 6, 7 Jahre seinen Kopf nicht bewegen konnte. Er hat als Kind gespielt und jemand ging an dem kochenden Feuer vorbei. Die Madagassen kochen alle auf offenen Geschichten und dieser Ofen stand auf einem Holzbrett und jemand ist vorbeigelaufen, hat auf das Brett getreten und hat dieses ganze Geschoss auf ihn katapultiert und er war schlimm verbrannt. Und da es halt keine medizinische Versorgung gab, legen sich dann Kinder mit Verbrennungen ins Bett und es tut weh. Und wenn es nicht mehr weh tut, dann ist halt alles zusammengewachsen und sie können sich nicht bewegen. Wir sehen das mit Armen, Beinen, alles Mögliche. Und das sind echt auch große Operationen. Wir haben ihn dann 4 Wochen noch bei uns behalten und Verbandswechsel gemacht, bis er wieder in den Busch gehen könnte. Das ist natürlich A, eine Schönheitsgeschichte, aber B, er kann auch sein Leben jetzt bestreiten, weil er natürlich Reis anbauen kann, weil er Familie versorgen kann. Also es ist nicht nur die Schönheitsgeschichte, das ist der geringste Teil, sondern es hat wirklich eine ganz, ganz große Konsequenz auf sein Leben. Hier sehen wir auch einen Jungen, der im Kinderheim war, weil die Familie sich so geschämt hat, weil er so furchtbar aussah. Und kurz nach der OP schon sieht er einfach, natürlich bleiben Narben, aber die Kinder können essen, ohne dass alles rausläuft und das Leben ist ganz, ganz, ganz krass verändert. Da wir uns in Madagaskar auf nichts verlassen können, außer dass nichts funktioniert, haben die deutschen Ärzte immer wahnsinnig viele Kisten dabei und haben sich bei uns schon ein Riesenlager aufgebaut. Alles Material, was verwendet wird, kommt aus Deutschland mit, dass wir auch wirklich gut und sinnvoll arbeiten können. Und wir vor Ort organisieren natürlich die ganzen Zulassungen mit den Ministerien. Wir organisieren die Patienten, die kommen teilweise 2, 3 Tage Fußmarsch und Bus aus dem Busch gelaufen, um dann das erste Mal im Leben in der Hauptstadt zu sein und ordentlich versorgt zu werden. Über eines der Botschaftstreffen habe ich vor ein paar Jahren den Regionalarzt der Deutschen Botschaft kennengelernt. Und er hat eine Stiftung gegründet, die sich dafür einsetzt, Gelder zu sammeln für medizinische Notfälle bei alleinstehenden Frauen und Kindern. Und das ist für uns ein Riesensegen, dass wir medizinische Eingriffe durchführen können, die von jemand anders finanziert werden. Wir organisieren nur und kümmern uns. Und über diese Tulisa-Stiftung haben wir den 3 Kindern, die wir gerade gesehen haben, geholfen. Sie wären im September jetzt 2 Jahre alt und hätten definitiv nicht überlebt, wenn wir nicht eingegriffen hätten. Die Frau war schwanger und die madagassische Hebamme, die nicht zu unserem Team gehört, hat nicht gemerkt, dass es mehr als ein Baby ist. Und so kam eines Nachts nach Kind Nummer 7, das schon quasi für die Familie zu viel war und nicht geplant, auch noch Kind Nummer 8 und 9 auf die Welt. Und zur ganz großen Krönung konnte die Frau auch nicht stillen, aus gesundheitlichen Gründen. Und nach 10 Tagen hat der Bürgermeister sich bei mir gemeldet und hat um Hilfe gebeten. Und bis dahin hatten die Kinder lediglich warmes Wasser mit Dosenmilch aufgerührt bekommen und waren dem Tod näher als dem Leben. Und wir haben dann mit Tulisa gesprochen und ihnen das erklärt und sie haben gesagt, klar, macht. Und wir haben jetzt über 2 Jahre die Windeln und anfangs die Pulvermilch und dann natürlich Reis für die Kinder gekauft, um sicherzustellen, dass sie überleben können.
Und wenn man sie heute anguckt, sie heißen Glaube, Liebe, Hoffnung. Fand ich ganz spannend. Ja, da kann man wirklich sehen, dass es sich rentiert hat, dass wir uns eingesetzt haben. Auf dem nächsten Bild sehen wir jetzt, wie die Familie lebt. Sie haben ein Zimmer, sie haben die Oma noch dabei, 9 Kinder, Eltern und die Oma zusammen alle in einem Raum. Und das war für uns auch eine große Herausforderung, sinnvoll zu helfen, weil wir können nicht einfach nur den kleinen Kindern Essen geben und die Großen haben alle Hunger. Und so sind wir oft gefordert, auch kreative Lösungen für Helfen zu finden. Eine andere Sache, die wir mit der Tolisa-Stiftung finanzieren, sind ganz dramatische Einsätze. Wir fliegen auf Bedarf, auf Anfrage runter in den Süden. Das ist eine Distrikthauptstadt, die aber mehr als einen Tag Schotterpiste von der Hauptstraße weg liegt. Und das Distriktkrankenhaus ist ein quasi leeres Gebäude. Für uns bedeutet das, wenn wir gerufen werden, wir organisieren irgendeine Fluggesellschaft und fliegen dort runter, landen auf der Piste, wie man oben rechts sieht. Während wir fliegen, werden die Ameisenhaufen und Büsche, die zu groß geworden sind, abgemacht und die Landung ist alles andere als sanft. Wir haben dann OP-Teams dabei und alles, was wir nur brauchen könnten, um meistens sind das geburtshilfliche Probleme der Frau und dem Kind dann helfen zu können. Wir fahren 45 Minuten bis an diesen Fluss und der Fluss hat 2 Zustände, nämlich Trocken- und Regenzeit. In der Trockenzeit muss man das meiste Stück durchlaufen, wie man hier sieht. Könnte man denken, ist nicht so schlimm, aber in diesem Fluss sind Krokodile und wir sind immer ganz dankbar, dass es Wächter rechts und links gibt, die die Krokodile von uns fernhalten. Und zum Schluss geht es mit so einem kleinen Kahn rüber. In der Regenzeit ist dieser harmlose Fluss ein reißender Strom und wir sitzen auf irgendwelchen rostigen Fässern mit Motor dran und man würde sich fast wünschen, dass es Trockenzeit und man darf zwischen den Krokodilen durchlaufen. Dann 20 Minuten Fußmarsch durch den Wüstensand, um in einem leeren Gebäude anzukommen. Es gibt keinen Arzt im Distriktkrankenhaus und der einzige Grund, warum Menschen dort noch hinkommen, ist, dass regelmäßig alle 6-8 Wochen mit der MAF medizinische Teams, evangelistische Teams dorthin kommen und arbeiten und die Leute das natürlich wissen und dann 2-3 Tage auf dem Ochsenkarren oder auf dem Einbaum den Fluss runterschippern, um dort anzukommen, in der Hoffnung, es ist gerade ein Team da. Wenn gerade kein Team da ist, rufen sie uns dann an und wir fliegen los und es dauert natürlich Stunden. Alleine der Flug ist 1,5 Stunden, die Vorbereitungszeit. Also man kann sich vorstellen, dass sie A, nicht so oft anrufen und B, es ist ein Wahnsinnseinsatz und dauert immer noch extrem lange, bis wir dann endlich da sind. Das war die falsche Richtung. Hier sehen wir, wie es aussieht, wenn wir dann meist gegen Mitternacht fertig sind mit den OPs, wie auf dem Schlachtfeld. Und alles, was dieses Krankenhaus besitzt, sieht man auf diesem Bild. Ein Schrank, ein Bett ohne Matratze, ein Tisch. Die Patienten liegen dann nebenan auf Strohmatten auf dem Boden. Wenn wir fertig sind, müssen die Angehörigen, wie in Madagaskar üblich, die Instrumente von unseren Ärzten putzen und anschließend den OP. Und wir lassen dann der Krankenschwester alles Material da, dass die Frau, die in Deutschland 100% lange auf der Intensivstation liegen wird, in diesem leeren Gebäude versorgt wird. Gott sei Dank konnten wir bisher allen Frauen das Leben retten, an denen wir angefangen haben. Eine Frau ist verstorben, während wir im Anflug waren. Aber, wo man unten rechts meine Hände sieht, das war ein junges Mädchen, die ein Baby nicht in der Gebärmutter hatte, sondern in der Bauchhöhle. Und sie hatte schon 10 Tage lang schlimmste Schmerzen, weil der Körper versucht hat, dieses Baby, das dann auch schon verstorben war, loszuwerden. Und wir konnten dann ihr das Leben retten, ganz ungeplant. Und das sind wertvolle Momente. Die Ärzte, mit denen wir arbeiten, die sind ehrenamtlich dann mit uns unterwegs. Und die nutzen die Wartezeit und die Zeit, die wir zum Vorbereiten brauchen, dann um mit den Angehörigen auch ganz klar zu sprechen. Die Madagassen sind sehr stark in ihren Ahnenkult verstrickt. Und das sind dann Momente, wo die Not so groß ist, wo wir dann auch ansetzen und von der Liebe Gottes erzählen und sagen, warum wir denn überhaupt gekommen sind. Hier eine kurze Übersicht. Im Jahr 2013 hatten wir im ganzen Jahr 7.345 Behandlungen durchgeführt. Und jetzt zum Halbjahr 2015 haben wir schon über 7.700. Das heißt, das sind mehr als doppelt so viele. Und das wird nicht besser werden. Madagaskar hat seit 2009 politische Krise gehabt. Offiziell hatten wir jetzt 2013/14 zum Jahreswechsel demokratische Wahlen. War eher ein Hohn als demokratisch, aber wir haben nun offiziell wieder eine gewählte Regierung. Es geht aber trotzdem weiterhin steil bergab. Und wir machen halt eine Arbeit. Ich sage immer unseren Angestellten, wenn ich sie anstelle, dass wir alles, ziemlich alles anders machen, als sie das kennen. Weil so wie es schon immer lief, hat es scheinbar nicht geholfen. Und dadurch haben wir natürlich auch viel Erfolg. Und die Universität in der Hauptstadt und das Militärkrankenhaus, die fangen an, Patienten zu uns zu schicken. Ist natürlich ein großes Lob, auch eine super Möglichkeit, aber es fordert uns ganz extrem raus, weil wir bisher mit dem gleichen Team, mit dem gleichen Budget die doppelte Arbeit gemacht haben. Und wir beten jetzt wirklich für einen Durchbruch, für ein Eingreifen, dass wir unser Team vergrößern können und damit die Arbeit auch weiterhin mit gutem Gewissen und gut weitermachen können. In unserer vielen Freizeit machen wir dann die Dinge, die halt einfach anfallen und nötig sind. Dieses Jahr hatten wir eine ganz, ganz schlimme Regenzeit. Das waren die höchsten Wasserstände seit 1950. Und in der Hauptstadt selber waren 80.000 Menschen zusätzlich obdachlos geworden. Die Regierung hat nichts gemacht, weil sie gar nicht kann. Und so haben wir uns mit anderen kleinen Organisationen und einer madagassischen Gemeinde zusammengeschlossen und haben verschiedene Sammelplätze, wo diese Flutopfer waren, betreut. Die einen haben, Jugend mit einer Mission hat dafür gesorgt, dass Toilettenanlagen gebaut wurden und sauberes Wasser kam. Eine südafrikanische Organisation hat mit den Kindern ein kleines Schulprogramm durchgeführt, um so ein Stück Normalität in dieses ganze Chaos zu bringen, dass die Kinder morgens irgendwo hingehen mussten, was auch den Eltern einfach geholfen hat, wieder ein bisschen Land zu sehen in diesem Chaos. Und die Gemeinde war natürlich da, um mit den Menschen zu beten und ihnen auch in logistischen Dingen zu helfen. Und dann kamen wir ein, zweimal die Woche vorbei, haben zusätzliche medizinische Teams angestellt und alles Mögliche organisiert, um diesen Menschen dann zu dienen, die gerade am Rande dessen standen, was man noch ertragen konnte. Ich habe vorhin schon erwähnt, ich arbeite mit AVC Nehemia eng zusammen. Die kennt ihr hoffentlich wahrscheinlich. Die haben Missionare dort und Pastor Jean-Noël fragt uns dann öfter mal an, dass unser medizinisches Team mit ihm fliegt. Er fliegt mit Helimission hoch in den Norden, geht in Regionen, die halt völlig unerreicht sind. Und ja, wie es halt ist, Glaube ohne Werke ist tot. Das nützt nichts, wenn wir den Leuten von Jesu Liebe erzählen und sie leiden ohne Ende und wir können dem nicht im Geringsten begegnen. So haben wir so kleine Trolleys, die Handgepäck im Flugzeug wären, mit Medizin und allen Sachen, die man halt so notdürftig braucht. Und dann sitzen unser Arzt und unsere Hebamme am Strand im Schatten der Palmen und machen Sprechstunde mit Menschen, die noch nie einen Arzt sehen durften. Hier sieht man, dass ziemlich viele Menschen kommen, die Schulen werden leergeräumt oder hinten auf einem LKW wird ein Platz geschaffen. Wir müssen da echt ganz flexibel sein und einfach anfangen zu arbeiten, weil wenn er fertig ist mit seiner Evangelisation und mit den Pastoren aus der Umgebung gesprochen hat, dann geht es einfach weiter ins nächste Dorf. Dieses Jahr hatten wir auch so eine Spezialaktion, die sich schwieriger gestaltet hat als geplant. Airtel, das ist die madagassische Telefongesellschaft, hat gefragt, ob sie mit uns zusammen eine Aktion zum Muttertag machen dürfen. Und ich hatte schon eine Idee, die mir lange im Kopf war. Ich habe gesagt, ja, ich möchte unsere obdachlosen Frauen aus der Stadt zu uns raus an die Basis holen. Ich möchte die alle durch den Zahnarzt schleusen und ihnen ordentliches Essen kochen. Dann hat Airtel das Essen bezahlt und den Frauen eine Tasche mit Hygieneartikeln vorbereitet. Und am ersten Tag, als die kommen sollten, kam keiner. Sie hatten nämlich alle Angst, dass wir sie entführen und Organe entnehmen und hast du nicht gesehen. Typisch madagassisch, einfach alles, was man nicht kennt, erstmal Angst haben. Dann haben wir unsere Hebammen mit einem gemieteten Auto dorthin geschickt am nächsten Termin und haben die Frauen abgeholt. Dann kamen sie auch und nachdem sie einmal da waren, haben sie uns dann die Bude eingerannt, weil dann haben sie plötzlich gemerkt, dass wir ihnen halt nichts tun. Und es war ein extrem ergreifender Moment zu sehen, wenn Menschen, die noch nie an einem ordentlichen Tisch gesessen haben, an einem Tisch sitzen und essen, so viel sehen, dass sie alle satt werden konnten und durch den Zahnarzt geschleust. Und dann haben wir zu jedem dieser Termine eine von den Missionarinnen eingeladen, die dann auch ein geistiges Input an die Frauen weitergegeben hat. Hier sehen wir die Kinder, weil wir konnten ja nicht den Frauen sagen, lasst eure viele Kinder alleine auf der Straße. Aber da die alle noch nie an einem Tisch gegessen haben, sah es ein bisschen aus wie im Schweinestall hinterher. Und die durften dann unten im Wartebereich der Krankenstation essen, wo wir gut putzen konnten. Hier sieht man die Frau von unserem südafrikanischen Pastor aus meiner Gemeinde. Die kam, die kam und zu den Frauen gesprochen hat. Und das geht natürlich alles extrem einfach und simpel, weil die Frauen ja ungebildet sind, nicht lesen, schreiben können. Und es war ein sehr ergreifender Moment, sie alle an diesem ordentlichen, schönen Tisch zu sehen und zuzuhören und dann zu sehen, wie sie sich satt essen durften und heimgegangen sind. Kein Ton dabei, macht nichts. Im Mai ist bei uns schon Herbst, deswegen sind die alle so dick angezogen. Weiter. Okay, so viel zu unserer Arbeit in Madagaskar. Wie ich vorhin schon gesagt habe, mein Lieblingsbibelvers ist, er schenkt uns das Wollen und das Vollbringen. Und ich erzähle euch kurz, wie es zu meinem Wollen kam. Ich war mit 15 Jahren in Kenia mit meinen Eltern zum Urlaub und wollte da eigentlich gar nicht hin, weil ich immer ganz fürchterlich Heimweh hatte. Und meine Eltern haben mich dann aber gezwungen, genötigt, wie auch immer, mitzukommen. Und im Nachhinein denke ich, das war das Beste, was sie je für mich machen konnten. Weil in diesem Ort, an dem ich gar nicht sein wollte, sind wir dann in so eine kleine Siedlung gegangen. Und ich kannte Gott nicht. Ich bin in der katholischen Kirche groß geworden und hatte keine Ahnung, wer Gott ist und dass er zu Menschen spricht. Auf jeden Fall habe ich plötzlich gesagt, irgendwann lebe ich in so einem Land und ich werde Missionar. Und meine Eltern haben natürlich gedacht, jetzt spinnt sie, gell? Und so ein kleines bisschen später haben sie dann vermutet, ich hätte mich in irgendjemand verliebt und wollte halt wiederkommen. War aber alles nicht. Ich konnte es selber ja nicht erklären und verstehen. Ich habe nur gesagt, irgendwann komme ich hierher in so ein Land und werde Missionar. Ich werde keine Kirche bauen. Was ich mache, weiß ich nicht, aber ich werde Missionar. Und dann bin ich auch zurückgegangen und habe in der 9. Klasse, statt mich dort, wo ich begabt war, nämlich auf dem mathematischen Zweig zu begeben, bin ich in die neusprachliche Richtung gegangen, was eine Riesenqual war, aber ich wusste, ich will irgendwie raus, ich brauche die Sprachen dafür. Mich dann durch die Schule gequält, habe meine Pläne, Lehramt, Mathe, Physik zu studieren, über Bord geschmissen, weil das meiner Meinung nach keiner in Afrika braucht und bin Hebamme geworden. Medizinstudium hätte mir alles zu lang gedauert. Habe dann in der Zeit meine Rettungssanitäterausbildung beim Roten Kreuz gemacht, weil ich dachte, so ein bisschen mehr Hintergrundwissen hilft schon. Und in der Zeit habe ich dann auch durch andere Leute beim Roten Kreuz Jesus kennengelernt und ihm mein Leben gegeben. Das war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann die Augen sind mir erst aufgegangen, als mir jemand einen Film gezeigt hat von der Heli-Mission, wo Menschen im Busch saßen, Ärzte, Hebammen, Krankenschwestern und haben Buschklinik gemacht. Und in diesem Moment ist so wie so ein Vorhang aufgegangen und ich wusste, es war Gott, der damals in mein Herz gesprochen hat und genau das werde ich machen. Ja, und dann kamen noch ein paar Umzüge und Vorbereitungen und hin und her. So kam ich auch hier im Hunsrück vorbei. Und seit Januar 2006 bin ich nun in Madagaskar. Jetzt könnte man natürlich denken, wo der Fahrradfahrer ist, war das Wollen. Wo die Flagge ist, ist das Vollbringen, da bin ich. Aber ich hoffe, es ist euch allen klar, dass dieser Weg nicht so einfach war, sondern dass der Weg ein bisschen geschönt quasi so ausgesehen hat. Und ich denke, das ist so ganz wichtig, dass jeder von uns, wir schauen oft auf Leute und denken, boah, die sind näher an Gott, mit denen macht Gott Größeres. Das stimmt gar nicht. Gott geht mit jedem von uns den Weg. Er hat einen Plan für jeden von uns und er hat den Weg dorthin. Und er weiß, dass weder wir perfekt sind, noch der Weg einfach ist. Aber das ist das, wo wir einfach Gott erleben dürfen, wo wir sehen dürfen, wie er uns durchbringt, wie er uns dahin bringt. Und auf diesem Weg, in diesem Gehen, ist uns natürlich auch so irgendwann ganz klar, dass wir total von Gott abhängig sind. Als ich nach Madagaskar ging, dachte ich noch so ein bisschen größenwahnsinnig. Ich bin Hebamme, alles überhaupt kein Problem. Ne? Kinder kommen raus, schaffe ich, egal, braucht man auch nicht viel reden bei, klappt. Aber Gott hat es geschafft, mich ganz nah an sein Herz zu bringen und ganz nah an seine Hand. Und jetzt laufe ich, ich habe oft so das Gefühl, ich gehe mit Gott jeden Tag auf dem Eis tanzen. Ich hatte in der Schule Riesenprobleme mit den Sprachen, weil ich einfach da überhaupt nicht so begabt bin. Und heute lebe ich jeden Tag und spreche 4 Sprachen. Damals habe ich in ganz Aschaffenburg als Beste das Mathe-Abi gemacht. Und ich bin bis heute überzeugt, dass sie mir nur den Gnadenpunkt in Englisch gegeben haben, weil es peinlich gewesen wäre, wenn ich durchs Abi gefallen wäre. Und meine Englisch- und Französischlehrerin haben gesagt, du und Sprachen, das wird nie was, das klappt nicht. Und heute, ich lebe mein Leben auf Englisch. Ich habe in Madagaskar außer meinen 2 Kindern niemand, mit dem ich Deutsch spreche, regelmäßig ab und zu mal in der deutschen Botschaft. Die Amtssprache dort ist Französisch, das heißt, sobald ich auf die Ministerien gehe, bin ich in Französisch unterwegs und ich schaff's. Es gibt Leute, denen wird es deutlich leichter fallen, die könnten das besser, aber ich schaff's und das ist jeden Tag für mich so ein Punkt, wo ich weiß, der, der das Wollen schenkt, der schenkt mir auch das Vollbringen, weil das ist ein absolutes Wunder. Allein das, diese einfache Tatsache, dass ich mein Leben dort in diesen Sprachen schaffe und es auch noch hinkriege, auf Madagassisch mit den Leuten so viel zu kommunizieren, dass ich mit unseren Patienten klarkomme. Und natürlich habe ich auch Übersetzer, aber ich kann mich durch das ganz einfache Leben auch auf Madagassisch durchschlagen. Und ich möchte euch das als Ermutigung mitgeben, dass der, der das Wollen schenkt, auch das Vollbringen und alles, was es dazwischen braucht, das gibt er uns. Das ist nicht immer leicht, aber er gibt es uns. Ein anderer Punkt ist, ich bin natürlich auch persönlich durch ganz harte Zeiten gegangen. Stopp. Persönlich durch harte Zeiten gegangen und habe aber gemerkt, dass Gott auch gerade diese Zeiten dann benutzt hat, um mich zu verändern. Und heute habe ich oft so Momente, wo ich denke, wow, das ist nicht die gleiche, die ich von damals kannte und einfach sehe, wie Gott mir die Dinge gibt, die ich brauche. Ich habe meine Hebammenausbildung in Deutschland gemacht und eine Rettungssanitäterausbildung und habe dann, einfach weil Gott mir das so ins Herz gelegt hat, als ich gehört habe, es werden Kinder im Müll entsorgt, diese Arbeit angefangen. Viele kennen mich als die Tanja vom Hebammenmobil, das ist auch total okay, aber aus diesem Hebammenmobil ist einfach eine ganz große Organisation geworden. Wir haben letztes Jahr fast 11.000 Patienten behandelt. Ich habe 14 Angestellte dort, 13 Madagassen und wir haben eine holländische Buchhalterin, die das ehrenamtlich macht und ich leite dieses Team und ich habe keine Ahnung von dem, was ich tue. Ich habe jetzt über die Jahre mir natürlich durch Gottes Gnade viel angeeignet und ich habe bis vor kurzem immer gesagt, ich mache was, wovon ich keine Ahnung habe und was ich nicht kann. Und dann habe ich Leute kennengelernt, ein Pastoren-Ehepaar, die christliches Management studieren und die zu mir kamen, mit mir waren, 10 Tage mitgearbeitet, mitgelebt haben und anschließend haben sie gesagt, wir sind total genervt, weil das, was wir uns hart im Studium erarbeiten, du lebst es einfach. Und in dem Moment hat mich Gott einfach wieder so dahin gebracht, er schenkt uns das Vollbringen. Nicht, weil ich toll bin, sondern irgendwas, sondern ich bin einfach gegangen. Das war das Wollen und die Bereitschaft, da zu gehen und dann bringt er uns dahin und gibt uns die Fähigkeiten. Und seitdem sage ich nicht mehr, dass ich nicht kann, sondern ich sage einfach, ich gehe mit Gott aufs Eis tanzen. Und da ist eigentlich der sicherste Platz, an dem ich sein kann. Nicht mit menschlichen Augen geguckt, aber mit Gottes Augen geschaut. Ich bin in Botschaften auf Ministerien zu Hause. Ich habe eine Wahnsinnsgunst, wo ich oft denke, ich sitze hier als Hebamme und lauter Menschen sitzen um mich, die Sachen reden können, von denen ich nichts verstehe. Aber die Menschen kommen und versuchen uns zu helfen und uns Wege zu ebnen und für uns da zu sein. Und all das möchte ich einfach zu Gottes Ehre sagen. Und jetzt die Frage, eine Sache kam noch. Als du vorhin das Bild hattest mit den Autoreifen, total spannend, weil wir brauchen gerade ganz viele neue Autoreifen in Madagaskar. Und das hat mich echt so berührt, weil Autoreifen in Madagaskar sind wahnsinnig teuer und komplett schlecht. Und wir haben halt viele Autos, wir haben das Hebammenmobil, Zahnarztmobil, Rettungswagen und dann haben wir 4 Allradfahrzeuge, um unser Team zu transportieren oder die Programme, die wir nicht mit den großen Autos machen können, zu machen. Und wir haben eine Liste gemacht, wir brauchen über 50 neue Reifen und das ist für uns als Verein überhaupt nicht drin, die zu kaufen. Und dann fängt man an, so Kompromisse zu machen und wie geht's denn? Und vorhin habe ich echt gedacht, ich möchte euch das auch als Gebetsanliegen so mitgeben. Betet dafür, gell? Gott hat was Gutes, weil wir machen eine super Arbeit dort und wir haben viele Leute, die für uns beten und ich traue das unserem Gott einfach zu, dass er uns auch hier hilft, entweder das Geld oder günstige Reifen oder gespendete Reifen zu bekommen. Da habe ich gelernt, Gott nicht mehr zu erzählen, wie er es machen soll, sondern ich sage, ich brauche Reifen und dann müssen wir einfach schauen, wie Gott arbeitet. Vielleicht könnt ihr euch durch das Bild daran erinnern, dass es Gott gut mit uns meint und uns gute Reifen geben wird. Und insgesamt würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr für uns beten könntet in Madagaskar. Wir stehen jeden Tag vor vielen Herausforderungen und die Gemeinden sind oft gewohnt, die müssen nachher kommen und betteln um Geld. Das möchte ich gar nicht machen, dass wir Geld brauchen, das ist wahrscheinlich jedem klar. Aber in den Gemeinden ist mein großes Anliegen, euch zu bitten, für uns regelmäßig zu beten. Das wirklich euch so, ich meine, nicht jeder hat es auf dem Herz, aber wer es auf dem Herz hat, auch mit mir in Kontakt zu kommen und uns da durchzubringen im Gebet. Weil wenn die Gemeinden beten, dann kann Gott auch Ungläubige benutzen und kann uns Finanzen schenken. Und wer Finanzen geben möchte, darf das natürlich herzlich gerne. Wir brauchen pro Patient ungefähr 10 Euro. Also nur mal so, dass man seine Hausnummer im Kopf hat. Das ist was man sich doch oft noch im Monat leisten kann oder auch mal zwischendurch. Aber das Allerwichtigste ist mir, dass ihr für uns betet da draußen im Busch. Zurück zu meinem Bibelvers. Es gibt auch in eurem Leben diesen Moment, wo Gott euch ein Wollen ins Herz geschenkt hat. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr an diesem Wollen einfach festhaltet. Dass ihr überlegt, was hat Gott mir denn gegeben, wo ich vielleicht aus Angst, aus Sorge, dass ich es nicht schaffe, aus Unklarheit, wie ich da hinkommen kann, gar nicht mehr festgehalten habe an dem, was Gott gewollt hat. Und nehmt euch den Vers mit nach Hause und denkt einfach drüber nach. Schaut die Leute an, die Gemeinde gründen, die nach Afrika gehen, ganz egal, ob es aus Hetting kommt oder Steffens Schwiegervater, es ist überall das Gleiche. Es gibt ein Wollen und einen Weg und ein Vollbringen. Und auf diesem Weg sind wir einfach in Gottes Hand, wenn wir gehen. Und mit diesem ganzen Wissen schaut euch bitte nochmal kurz die Zusammenfassung an, die jetzt gleich kommt, die nochmal zeigt, was wir dort auf Madagaskar machen. Und ich danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr Aufmerksamkeit geschenkt habt, und ich bitte euch wirklich um euer Gebet in der Sache.